Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Neues Lernen. Heute tauchen wir sozusagen in eine etwas andere oder besondere Welt ein, nämlich in die Welt der Wissenschaft, des öffentlichen Dienstes und der Wissensorganisation. Und ich bin ganz ehrlich, das war auch so ein bisschen auf meinen Drang hin, weil ich das schon immer spannend fand, mal zu schauen, wie in dieser Welt eben Personal- und Organisationsentwicklung funktioniert. Einfach deswegen, weil sie ja schon andere Rahmenbedingungen haben, auch andere Zielsetzungen und weil sie sich eben schon per se mit Lernen beschäftigen.
Zugespitzt gesagt haben wir ja gefragt, was können und wie können eigentlich Professoren und Professorinnen in Klammern noch lernen?
Ja, weil sie eben ja selber schon immer neues Wissen hervorbringen und das an andere eigentlich weitergeben, aber klar, selbst auch irgendwie Lernende sind.
Genau, und um das herauszufinden, haben wir Antje Kückemanns eingeladen. Die hatten wir auch schon mal in unserer Printausgabe von Neues Lernen und haben bei ihr einfach mal nachgefragt, wie das alles so funktioniert. Denn sie ist nämlich Abteilungsleiterin Personalentwicklung der Fraunhofer Gesellschaft.
Und um das kurz einzuordnen, worin quasi auch da die besonderen Rahmenbedingungen liegen. Die Fraunhofer Gesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein, der sich in Sachen Anstellung, Vergütung und Sozialleistung an den Regelungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst orientiert. Die Fraunhofer Gesellschaft erwirtschaftet 2/3 ihres Haushalts mit Einnahmen aus öffentlich im freien Wettbewerb eingeworbenen Projekten und Aufträgen aus der Wirtschaft. Und 1/3 ihres Haushalts basiert auf der sogenannten Grundfinanzierung, die Bund und Länder beisteuern.
Ja, und es geht in allen Instituten der Fraunhofer Gesellschaft um die angewandte Forschung. Wir haben es vorhin schon gesagt, es war für uns eben spannend zu sehen, wie Forscher eigentlich noch zusätzlich auch noch für sich selbst dazu lernen. Und das gehört einfach zusammen und ist total verquickt miteinander, wie uns Antje Kückemanns auch erklärt hat.
Gerade in der Wissenschaft ist natürlich das permanente Reflektieren, sich weiterentwickeln, jeden Tag selber durch die Forschung ja was Neues entdecken und sich auch wieder neues Wissen aneignen, um weiterforschen zu können. Das ist unsere DNA. Ich sage immer bei uns, das ist unser großer Vorteil. Wir brauchen nicht durch die Flure gehen und Werbung für Personalentwicklung zu machen.
So, und jetzt ist mal wieder Zeit für eine ganz großartige Überleitung ins Gespräch. Und da, also wenn Frau Kückemann sagt, Lernen gehört zur DNA der Fraunhofer Gesellschaft, dann kann man ja nur sagen, die passen perfekt in unserem Podcast, in dem es nur ums Lernen geht.
Insofern einfach ganz schnell jetzt ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, ein ganz herzliches Willkommen heute an Antje Kückemanns zu unserem Podcast Neues Lernen. Einen schönen guten Morgen.
Hallo zusammen, ich freue mich.
Wir sind wie fast immer remote verbunden. Wo erreichen wir Sie denn eigentlich heute? Wo sitzen Sie heute?
In München, in unserem wunderschönen Fraunhofer Haus. Das ist im Westen Münchens. Und wenn wir rausschauen, sehen wir heute die klaren Alpen. Ein Traumtag.
Das stimmt, das haben wir heute Morgen auch schon entdeckt. Wir sind im 6. Stock und haben einen richtig schönen Ausblick.
Nur nicht in die Alpen, die Hügel sind ein bisschen niedriger. So der Hochschwarzwald.
Das heißt mit den verschiedenen Standortvorteilen, genau.
Ja. Genau, und apropos Standorte, Sie sind Abteilungsleiterin Personalentwicklung bei der Fraunhofer Gesellschaft. Und wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe, sprechen wir da von ganzen 76 Instituten und rund 32.000 Mitarbeitenden. Das finde ich schon erstmal beeindruckende Zahlen. Und holen Sie uns doch mal ein bisschen ab am Anfang, von welchen Mitarbeitergruppen sprechen wir denn da? Das sind ja jetzt nicht nur die Professoren, da sind ja auch noch viele andere Mitarbeitergruppen. Welche Zielgruppen sozusagen unterteilen Sie das denn in Ihrer Arbeit?
Ja, das stimmt. Und Sie haben völlig recht, das sind schon auch immer sehr große Volumina und eindrucksvolle Zahlen, das sehen wir auch so. Wir sind ja als Fraunhofer Gesellschaft in Deutschland auf mehrere Standorte verteilt, in Summe eben die von Ihnen genannten 76 Institute. Und die 32.000 Mitarbeitenden sind schon im Schwerpunkt WissenschaftlerInnen. Natürlich haben wir da auch ProfessorInnen dabei. Jedes der Institute wird von meistens mehreren ProfessorInnen geleitet, die in der Regel auch im Übrigen in Doppelfunktionen eben auch noch einen Lehrstuhl an der Uni haben. Wir haben in den Instituten dann natürlich schwerpunktmäßig Forschende. Wir machen ja angewandte Forschung, wir machen Forschungsprojekte. Das heißt, wir haben in den Instituten unterschiedliche thematische Schwerpunkte, die sich dann auf jeweilige Forschungsprojekte verteilen. Und um Forschung zu betreiben, brauche ich natürlich dann nicht nur die WissenschaftlerInnen, sondern auch Mitarbeitende im Labor, in der Werkstatt, in der IT, aber natürlich auch, wir machen ja angewandte Forschung direkt in Kontakt mit der Wirtschaft, mit der Industrie. Das heißt, wir haben auch so Aspekte wie, in einer anderen Firma würde man das möglicherweise Vertrieb nennen. Das passt jetzt für die Forschungstätigkeit, die wir machen, nicht ganz. Aber natürlich Business Development. Wir haben Verwaltungen, wo sie natürlich Personal, Finanzen, Kommunikation, auch die ganzen Professionen vorfinden. Und wir haben in München und ein paar weiteren Standorten eine Hauptverwaltung, Zentrale nennen wir das, die die Institute unterstützt und natürlich auch das Gesamtkonstrukt Fraunhofer steuert und haben da entsprechend auch Mitarbeitendengruppen aus all diesen genannten Bereichen.
Und da sitzt vermutlich dann auch die Personalabteilung und ich nehme an, dass Sie als Personalentwicklung ein Teilbereich der Personalabteilung sind. Und wenn das richtig ist, ja, wie genau baut sich denn Ihre Abteilung auf oder wie viele Mitarbeitende kümmern sich denn um die Personalentwicklung bei Ihnen? Was sind Ihre Zielsetzungen? Holen Sie uns einfach mal so ein bisschen in Ihre Abteilung rein, bitte.
Ja, gerne. Breite Fragen. Genau. Wir sind als Personalentwicklung Teil der Zentrale der Fraunhofer Gesellschaft. Wir haben es auch ganz klassisch einen eigenen Bereich, der sich insgesamt um HR kümmert und das natürlich Personalentwicklung zusammen mit weiteren Themen ein Fachbereich. Aber wir machen das eben für die Institute und haben, das ist auch ein Spiegel unserer dezentralen Struktur bei Fraunhofer, an den 76 Instituten jeweils auch noch PersonalentwicklerInnen, also ExpertInnen für das Thema Personalentwicklung. Das heißt, wir haben in unserer Abteilung sind wir aktuell 25 Personen, machen vor allen Dingen natürlich konzeptionell und übergreifende Instrumente und Programme und haben aber, wir nennen das bei uns tatsächlich die Personalentwicklungs-Community, ein Netzwerk von den ExpertInnen vor Ort, die mal eine Person, mal mehrere Personen, in kleineren Instituten sind das auch GeneralistInnen, die dann neben Personalentwicklung auch weitere HR-Themen machen, aber mit denen wir quasi im Sparring die Personalentwicklung insgesamt für die Fraunhofer Gesellschaft gestalten. Weil natürlich Personalentwicklung, wie viele andere HR-Themen oder wie eigentlich alle anderen HR-Themen auch, brauchen ja die Maßschneiderung auf die jeweilige Einheit. Das heißt, darum natürlich auch in den Instituten selber vor Ort die eigene spezifische Personalentwicklung. Aber weil wir als Fraunhofer natürlich schon einen gemeinsamen Rahmen haben, ist das ja eine Community. Das so ist es, glaube ich, gut formuliert.
Genau, und wir werden jetzt auf jeden Fall im Lauf des Gesprächs, hoffentlich in die meisten, alle werden wir wahrscheinlich schaffen, Details Ihrer Arbeit eindringen. Nur um den Rahmen mal noch fertig abzustecken. Fraunhofer ist ja jetzt kein öffentlicher Dienst, aber Sie sind natürlich auch finanziert über öffentliche Gelder. Würden Sie denn sagen, dass sich so ein Stück weit Ihre Arbeit dadurch unterscheidet von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen? Oder sagen Sie, da sind jetzt erstmal an sich für die Personalentwicklung keine großen Unterschiede dadurch?
Das ist eine gute Frage. Würde ich in zwei Ebenen sehr unterschiedlich beantworten. Von der klassischen Profession der Personalentwicklung ist da kein Unterschied. Also ne, wir sind dazu da, dafür zu sorgen, dass die Menschen befähigt sind. Also das klassische, der klassische Dreiklang von Wissen, Können, Wollen mit allen Instrumenten, die es dazu gibt. Dazu gehört auch Führungskräfteentwicklung, dazu gehört auch das Gestalten des Arbeitsrahmens und so weiter. Wir haben Qualifizierung, wir haben Entwicklungsthemen, wir haben Performance-Management-Themen. Das ist insofern bei anderen Firmen ja auch so und das muss dann eben maßgeschneidert sein auf die Organisation. Natürlich haben wir, und das bedeutet aber, ist prägend natürlich für unser gesamtes Management bei Fraunhofer, die Struktur, dass wir drei große Ertragsquellen haben. Wir sprechen da vom Fraunhofer-Modell, dass wir im Unterschied jetzt zum Beispiel zu Max Planck nur einen geringen Anteil an institutioneller Förderung bekommen, ein Drittel, und die anderen zwei Drittel einwerben. Also wir erwirtschaften zwei Drittel unseres Gesamtvolumens durch Projekte, die wir einwerben, davon wiederum die Hälfte mit öffentlichen Projekten, die Hälfte am Markt mit der Industrie. Und daraus ergeben sich natürlich spezifische Kompetenzanforderungen für unsere Mitarbeitenden. Das ist natürlich, wir brauchen Mitarbeitende, die zum einen für die angewandte Forschung brennen und dafür brennen, die angewandte Forschung zu unterstützen, also entweder selber als Forschende tätig sind oder eben diese Tätigkeit durch die eben genannten verschiedenen Expertisen unterstützen und dabei aber eben immer denken, wir sind nicht die klassische Wirtschaft. Natürlich wollen wir die Wirtschaft unterstützen durch Innovationsprojekte, die Innovationen möglich machen, die die Performance der Kunden in der Wirtschaft verbessern, aber eben auch im Vorfeld durch öffentliche Projekte, durch Eigenforschung Themen vorbereiten. Und das sind natürlich spezifische Kompetenzen. Und dazu muss ich schon beim Recruiting auf ein spezifisches Mindset natürlich achten. Ich muss im Onboarding dafür auch sorgen, dass die Mitarbeitenden auch bestmöglich und zügig in dieses sehr spezifische Arbeiten kommen. Aber nochmal zurück, diese Spezifika hat natürlich jede Firma und Personalentwicklung ist immer dazu da, sich auf diese spezifischen Bedürfnisse einzustellen und dazu einen Beitrag zu leisten. Darum würde ich sagen, on a higher level ist das klassische Personalentwicklung und natürlich ist das sehr spezifisch und die Personalentwicklung sieht bei uns darum faktisch anders aus als bei anderen Firmen.
Ich möchte noch eine Frage anschließen. Julia steht in den Startlöchern, weil sie eigentlich gerne schon in die einzelnen Details gehen wollte. Aber ich möchte noch eine, so eine Rahmenfrage ein bisschen stellen. Wir sprechen ja viel über Lernkultur und sozusagen in Anführungszeichen normalen privatwirtschaftlichen Unternehmen ist das Lernkultur ja die eine Sache. Und ich könnte mir jetzt aber vorstellen, wo so viele Wissenschaftler vor Ort sind, dass da die Lernkultur vielleicht eine ganz andere ist. Können Sie uns denn vorab so ein bisschen so ein Bild zeichnen, wie Sie Ihre Lernkultur bei Fraunhofer beschreiben würden?
Ja, dynamisch und heterogen. Warum sage ich das und was meine ich damit? Also das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr salopp gesagt. Aber Sie haben völlig recht. Gerade in der Wissenschaft ist natürlich das permanente Reflektieren, sich weiterentwickeln, jeden Tag selber durch die Forschung ja was Neues entdecken und sich auch wieder neues Wissen aneignen, um weiterforschen zu können. Das ist unsere DNA. Ich sage immer bei uns, das ist unser großer Vorteil. Wir brauchen nicht durch die Flure gehen und Werbung für Personalentwicklung zu machen. Mein Eindruck auch von anderen Firmen ist, dass das mittlerweile eigentlich nirgendwo so mehr ist. Aber das ist hier tatsächlich, also es ist das Lernen und Weiterentwickeln und Wissen wollen und sich auch daran berauschen. Ne? Ich habe wieder was gelernt und das ist jetzt besser geworden. Das ist super. Also es ist der Traum jeder Personalentwicklung, das kann ich so sagen. Also darum bin ich, glaube ich, auch schon so lange hier, weil es einfach ein ideales Umfeld, finde ich, ist, um Personalentwicklung wirksam werden zu lassen. Gleichzeitig steckt da natürlich auch in der Gegenseite drin, das ist so automatisch Teil des Alltags, dass das sich bewusst machen und jetzt möchte ich dann eben mal zum Beispiel eine Methodik, die vielleicht nichts mit meiner Wissenschaft zu tun hat, lernen. Eine andere Form des, wie befähige ich ein Team zur Selbstorganisation, jetzt um so ein Führungs- und Zusammenarbeitsthema zu nehmen. Da ist auch eine totale Offenheit da, aber das ist nicht so automatisch im Alltag. Darum haben wir da sicherlich ein bisschen langsamere Lernzyklen, als es vielleicht in anderen Kontexten ist. Also das ist das Spezifische. Ne? Das Vorteil ist, dass es so Mindset ist, sich selber immer wieder zu hinterfragen und gleichzeitig ist es natürlich vor allen Dingen in den Fachthemen der Fall.
Das ist jetzt die perfekte Überleitung zu meinen weiteren Fragen. Bleiben wir gerade mal bei diesem Bild, eben wenn Sie sagen, das ist DNA der Fraunhofer Gesellschaft, eben immer zu lernen und Forschende bringen immer wieder Neues hervor. Da wäre meine Frage, was lernen denn diese Menschen, die Wissenschaftler, noch Neues? Also geht es da um inhaltliche Dinge oder ist das eben was, was die Forschenden ohnehin selbst schon mitbringen und merken, okay, ich muss da noch mal ein bisschen nachjustieren, ich muss nachlesen, was Neues probieren? Oder sind es dann eher so die Soft Skills, die Sie als Personalentwicklung in Ihrem Angebotskatalog haben?
Genau, letzteres. Also das, was wir als Personalentwicklung versorgen, sind die überfachlichen Kompetenzen. Weil tatsächlich die fachlichen Kompetenzen ist gar nicht so klar, die bringen die auch mit. Wir ist ja auch das Profil, nach dem auch wir natürlich rekrutieren, je nachdem, welches Projekt auch gestafft werden muss. Und entsprechend bringen die auch eine klare Expertise in der eigenen Fachlichkeit mit. Häufig promovieren die sich in dieser Zeit ja auch zusammen mit der kooperierenden Universität in ihren jeweiligen Fachthemen. Was aber nicht heißt, dass die da fertig sind. Das ist, haben Sie, glaube ich, auch so nicht gemeint. Ist ja nee, klar, ne?
Fertig also ist man nie, glaube ich.
Genau, das ist niemand. Und gerade das ist ja gerade, ne, durch die Forschung tragen die ja selber dazu bei, dass sich das Fach weiterentwickelt. Jetzt ist es bei uns ja eben so, dass wir angewandte Forschung machen und auch wir arbeiten sehr stark mit Berufseinsteiger, Einsteigerinnen direkt von der Uni. Das ist ja auch ideal. Die bringen ja das frische Wissen mit, die bringen auch eine andere Denkweise mit. Also die kontinuierliche Erneuerung ist ja auch wichtig, damit wir Innovation oder damit wir Forschung machen können, die Innovation ermöglicht. Aber die kommen natürlich auch frisch von der Uni und haben jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Qualifizierung zum Thema Projektmanagement gehabt. Unsere Art des Arbeitens dreht sich alles um das Forschungsprojekt als Konstrukt. Häufig ist man dann auch in mehreren Projekten. Das heißt, man braucht auch so Skills wie Selbststeuerung, Prioritätsmanagement, etwas, was man natürlich dann auch mit einer gewissen Berufserfahrung mitbringt, aber ja an der Universität auch zu Recht nicht strukturiert gelernt hat. Da liegt der Fokus zu Recht auf dem Fachlichen. Das bedeutet, wenn die jungen Leute zu uns kommen, haben wir so ein schon grundsätzlich im Sinne von Basisqualifizierung auch das nochmal natürlich sehr angepasst, je nach Institutsbedarf. Aber das sind die Dinge, die dann auch lernen müssen. In den ersten 2 Jahren ist unser Idealbild, um dann wirklich auch gut in dieser Art angewandt forschen zu können. Da gehört natürlich auch sowas wie Marktverständnis, Akquisegespräche, klingt jetzt auch so vertrieblich, aber natürlich müssen unsere Forschenden den Kunden finden, mit dem Kunden gemeinsam eine Idee entwickeln, das Ganze auch bepreisen. Das sind ja Hard Skills im Geschäft machen. Mhm. Genau.
Und wie ist es umgekehrt? Das eine ist, Sie geben ein Angebot raus, eben an alle Mitarbeitenden. Ist es auch sozusagen in der anderen Richtung so, dass Sie als Personalentwicklung von der Expertise profitieren? Ich denke jetzt gerade an das Thema künstliche Intelligenz, das einfach alle umtreibt. Und wir zum Beispiel schauen dann auf Ergebnisse Ihrer Forschenden zum Thema künstliche Intelligenz oder zu Ergebnissen zur Arbeitsorganisation. Also profitieren Sie da auch selbst davon oder machen eigenständig Projekte dazu, um wiederum Ihre Personalentwicklung so an den neuesten Stand anzupassen?
Ja, tatsächlich. Das ist der zweite große Vorteil, den wir natürlich haben, dass wir in vielen Feldern die Expertise selber im Haus haben und natürlich auch die Leute ja auch mit so einer gewissen Begeisterung und Missionshaltung, ich möchte das Wissen schon auch teilen, unterwegs sind. Beim Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel haben wir so eine kleine Vortragsreihe. Das ist natürlich, künstliche Intelligenz ist ja ein riesengroßes Thema, ne? Und da sprechen wir natürlich auch von Anwendungen hin zu Chatbox, die mich berät, was kann ich jetzt noch an Weiterbildung mit meinem spezifischen Profil machen. Das sind schon auch Dinge, haben wir noch nicht, aber wo wir drüber nachdenken. Aber das ist ja auch, glaube ich, nicht das, was Sie jetzt meinten. Das wäre dann ja auch in einer Technik-Anwendung. Aber was uns natürlich auch umtreibt, ist Ethik und künstliche Intelligenz. Was macht es auch mit, dadurch verändert sich vielfach der Umgang, die Arbeitswelten verändern sich, eine hohe Dynamik, was macht es mit den Leuten? Also auf dieser Ebene natürlich auch mal drauf zu schauen, die ExpertInnen zu nutzen, was ist euer Blick da drauf, worauf muss man schauen? Da haben wir so eine Fachvortragsreihe, die wir wunderbar natürlich mit eigenen Leuten bedienen können. Anderes Beispiel zu eigener Expertise, wenn Sie erlauben, würde ich gerne noch einbringen, das, wo wir eben auch sagen, da nutzen wir auch tatsächlich unsere eigenen Institute mit Expertise und machen auch so eigene kleine Forschungsprojekte für uns, ist das Beispiel New Work. Wir haben auch Institute, die sich mit Arbeitsorganisation beschäftigen. Das Fraunhofer IAO in Stuttgart ist natürlich hier wahrscheinlich auch weitgehend bekannt. Das ist auch einer unserer Kooperationspartner beim Thema New Work. Da haben wir tatsächlich 2018 mit angefangen, das für uns mal anzuschauen. Und das ist eben auch so, ne? Jede Firma macht das auf ihre Weise. Fraunhofer macht das auch auf die eigene Weise. Das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen da Evidenz. Ja, wir müssen schauen, wie das ist, und haben ein kleines Forschungsprojekt angelegt. Weit vor Corona haben wir ausgetestet, wie funktioniert denn Homeoffice? Was muss man bedenken? Wie funktionieren andere Varianten? Wir hatten ein Institut gewonnen, das sich wirklich auf so eine kleine Experimentreihe eingelassen hat. Eine Gruppe ist komplett ins Homeoffice gegangen. Eine Gruppe hat komplett Coworking in einem anderen Working Space, also nicht in den eigenen Büros gemacht. Eine Gruppe ist im Büro geblieben, und dann haben wir danach gemessen, wie hat sich das zum Beispiel auf die Publikationsleistung ausgewirkt, um eben zu schauen, welche Form von Arbeit lässt sich in welchen Arbeitsumgebungen gut machen. Und natürlich auch, was sind die Rahmenbedingungen, was muss man wissen, ne? Bei denen, die komplett im Homeoffice waren, nicht überraschend ist herausgekommen, man muss natürlich gucken, dass man trotzdem im Kontakt bleibt und wie man das machen kann. Man muss auch auf persönliche Entgrenzung achten. Also all diese Dinge, die uns jetzt auch vorher nicht völlig unbekannt waren, aber konnten wir darüber natürlich auch sagen, also wir haben das in unserem eigenen Kontext untersucht und haben damit Erkenntnisse und Ableitungen für andere Institute. Und da ist natürlich ideal, dass wir die Expertise dann selber im Haus haben und diese angewandte Forschung selber machen können und damit dann natürlich vielleicht ein Ticken schneller bei diesen Themen für uns das anpassen können, als wenn wir das jetzt uns am Markt kaufen müssen.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage beim Thema KI. Eben, Sie haben das ja schön erklärt. Das eine ist die technische Anwendung, das andere der Rahmen, die Ethik, wie man damit umgeht, wie man es anwenden will. Wie ist es denn, weil wir haben auch schon Podcasts gemacht, wie machen wir Mitarbeitende fit im Umgang mit KI? Müssen Sie Ihre Forschenden überhaupt noch fit machen? Die bringen ja eigentlich die Erkenntnisse an den Start.
Ja, also auch das kommt natürlich drauf an. Also wir haben, wie gesagt, 32.000 Mitarbeitende in ganz, ganz unterschiedlichen Forschungsbereichen. Wir haben einige, auch gar nicht wenige, die mit KI sich beschäftigen, aber das wiederum auch in sehr, sehr unterschiedlichen Arten. Und die Anwendung eines konkreten KI-Tools ist dann ja auch nochmal zu unterscheiden von der Beforschung des Themas. Ne? Das ist ja auch so eine ganze Prozesskette. Von daher haben wir schon das Thema auch Befähigung, mit bestimmten Tools umzugehen, Befähigung auch überhaupt erstmal zu entscheiden, wo macht es für mich Sinn, so ein Tool in meinem Prozess einzusetzen, wo macht es vielleicht gerade keinen Sinn, wo macht es Sinn, ein eigenes Tool zu nutzen. Das muss ja aber auch erstmal trainiert werden, damit es bestmöglich funktioniert. Also von daher haben wir da schon auch die ganze Bandbreite, aber das habe ich auch ein bisschen aus Ihrer Frage rausgehört, also zumindest das kann ich auch bestätigen. Die Herangehensweise ist natürlich wirklich immer sehr forschend und wissenschaftlich. Und das ist natürlich vergleichbar. Aber die Mikrobiologin, die mit KI in der IT-Technik bisher keinen Kontakt hat, hat natürlich die gleichen Fragen wie die Mitarbeiterin in einer anderen Firma. Genau.
Jetzt lasse ich Christina wieder ran.
Ich wollte eigentlich beim Thema New Work nochmal ganz kurz einhaken, weil ja das hybride Arbeiten die eine Sache von New Work ist. Das andere ist ja, dass man das Empowerment stark unterstützen möchte. Also dass die Mitarbeitenden selbstverantwortlich vorangehen, dass sie eben von der Führung auch ausgestrahlt bekommen, dass sie eben selbst aktiv werden und nicht nur sozusagen auf Anweisungen arbeiten, sondern alles zur Verfügung gestellt bekommen, dass sie das sich und ihre Arbeit entwickeln können. Jetzt würde ich behaupten, dass das in eine ähnliche Richtung geht wie mit Ihrer Lernkultur, dass auch das vorhanden ist, weil da einfach ein sehr großes Forschungsinteresse ist und deswegen sowieso jeder von sich aus sagt, er will da voranschreiten. Könnte man das so sagen oder würden Sie es ein bisschen korrigieren wollen?
Ja, also grundsätzlich absolut. Also wir wissen auch und das schätzen und nutzen wir ehrlich gesagt auch, dass unsere Mitarbeitenden, wie man so schön sagt, purpose-driven sind. Das ist so, ne? Natürlich, die kommen, ob sie jetzt selber aktiv forschen oder die Forschung unterstützen, weil sie dafür brennen, ne? Also die, ich sage auch immer salopp, wir haben eben auch nicht die Forschenden, die jetzt sich primär an der Erkenntnis berauschen. Das ist die erkenntnisorientierte Forschung, die super und wichtig ist, aber die nicht wir machen. Die Leute, die zu uns kommen und eben auch merken, das ist das, was ich machen will, die begeistern sich daran, eben auch Ideen zu entwickeln, in den Markt zu bringen, ne, zu unterstützen, dass damit etwas passiert. Das ist völlig wertfrei, es ist nur anders. Und darum ist dieser Purpose und dieses auch für sich selber klar haben, warum tue ich das, was ja ein wesentliches Merkmal auch bei New Work ist, da haben wir schon einen Vorteil, ein Asset. Das unterscheidet uns jetzt aber auch nicht fundamental von vielen anderen Firmen, das ist uns schon auch klar. Bei dem Thema im Empowerment und auch die Mitarbeitenden in der Führung auch so unterstützen, dass die ihre eigenen Ideen und auch die eigene Verantwortung spüren und eben damit auch die Themen bearbeiten und ihre Leistung bringen, das ist tatsächlich etwas, ja, das konnotiert auch mit unserem New Work Verständnis und Ansatz, ist aber tatsächlich ein Führungsverständnis, was auch ein bisschen in unserer DNA liegt. Das ist jetzt auch nicht neu. Wir haben vor mittlerweile 12 Jahren für uns als ganz griffiges Führungsmodell das Ambidextrous Leadership adaptiert. Also man kann natürlich viele Führungsmodelle nehmen, um Himmels Willen, aber es hilft ja auch gerade den Führungskräften nochmal so die eigene Rolle zu schärfen. Und das ist ja der Ansatz von Führung in Innovationssystemen, der genau darauf natürlich basiert, zu sagen, ich muss einen Rahmen schaffen als Führungskraft, vor allen Dingen am Anfang von einem Forschungsprojekt, wo ich Sicherheit gebe, damit die Mitarbeitenden eben auch ihre eigenen kreativen Ideen auch produzieren können, auch in die Unsicherheit des, wie geht denn das Projekt aus, sich wirklich ausspeichern können, ausleben können. Das heißt, hier muss ich als Führungskraft vor allen Dingen den Rahmen geben. Hier muss ich öffnen. Der Ansatz spricht ja von öffnendem Führungsverhalten. Und hier muss ich vor allen Dingen einen Rahmen geben. In der angewandten Forschung, und darum kommt ja dieser Ansatz, passt für uns ganz gut, weil der Führung in Innovationssystemen adressiert, brauche ich dann natürlich aber auch, wenn das Projekt dann in die Anwendung kommt, dann muss ich natürlich auch schauen, wie kriege ich jetzt die PS auf die Straße, ja? Wie schaue ich auch, sind die Ziele erreicht? Wenn sie nicht erreicht sind, was braucht es noch? Oder müssen wir nochmal die Ziele revidieren? Das ist so ein bisschen ein und jetzt dann eben auch greifbar machen, ne? Also auch für den Kunden bezahlbar machen. Das ist so ein bisschen das schließende Führungsverhalten. Und der Ansatz Ambidextrous Leadership sagt ja, als Führungskraft muss ich eben mit diesen beiden Händen schreiben können. Dahinter steckt natürlich der Gedanke auch der transformationalen Führung und eben aber auch der Anteile. Manchmal braucht es dann auch Closing und Monitoren und Ziele, auch die Zielerreichung einhalten. Das hat schon auch transaktionale Führungselemente, aber eben sehr spezifisch und alles zu einer spezifischen Zeit. Und das ist für uns ein Führungsansatz, der eben primär auf dem Gedanken des Empowerments der Mitarbeitenden beruht und gleichzeitig das immer wieder in das Zielbild, den Auftrag dieser hochdynamischen und sich schnell ändernden Projekte setzt. Also situatives Führen kombiniert mit Mitarbeitenden spezifischen Führen und das eben immer in der Kette, wo steht gerade das Projekt im Innovationszyklus. Darum ist das für uns ganz stimmig und das ist tatsächlich das, was sich in unseren auch Diskussionen und auch wie wollen wir den Rahmen gestalten, damit wir New Work ermöglichen können, sehr bestätigt hat, dass das ein stimmiger Ansatz ist für die Art, wie wir ja unsere Leistung erbringen in der angewandten Forschung.
Da würde ich, glaube ich, mal überleiten in unsere Rubrik ganz konkret, wo wir nochmal ganz konkret nachhaken wollen.
Ganz konkret.
Ich stelle mir vor, ich bin Mitarbeiterin an einem der Fraunhofer-Institute. Naheliegenderweise nehmen wir jetzt mal das IAO, weil wir uns dort zumindest mit den ähnlichen Themen beschäftigen. Und ich bin frisch Führungskraft geworden, stelle ich mir jetzt mal vor. Jetzt weiß ich noch nicht so richtig, wie das alles funktionieren soll mit der transformationalen, der transaktionalen Führung, der situativen Führung, das Ganze noch beidhändig, also ambidextrous. Ganz konkret, was mache ich denn jetzt? Gehe ich zu meiner Führungskraft nochmal und sage, was empfiehlst du mir da oder sie, je nachdem? Oder gehe ich auf eine Lernplattform drauf, wo für mich vielleicht alles zusammengestellt ist für so eine Leadership Journey oder so? Wie sieht das ganz konkret aus? Wie schulen Sie so eine Führungskraft denn?
Genau, im Prinzip genau eine Mischung aus den beiden. Sie würden tatsächlich sagen, liebe Führungskraft, was empfiehlst du mir? Wir haben eine überwiegende Dudes-Kultur in den Instituten, was natürlich auch A, modern ist, aber B, auch der Nähe zu den Universitäten natürlich entspricht. Wir haben ein strukturiertes Programm, was Sie auch auf der Lernplattform finden, wie wir sowohl junge Führungskräfte als auch etablierte Führungskräfte in quasi maßgeschneiderten, für die jeweilige Situation strukturierten Programmen unterstützen. Und die basieren natürlich auf unserem Ansatz des Ambidextrous Leadership. Die vermitteln sowohl also Aspekte vom Thema, wie kann ich mein eigenes Führungsverständnis schärfen, bis hin zu sehr pragmatischen Tools. Hauptinstrument, um das sich bei uns alles dreht, ist das Mitarbeitendengespräch, wo wir eben die Führungskräfte auch sehr explizit drauf schulen, die Mitarbeitenden im Übrigen auch, aber bei den Führungskräften ist es tatsächlich auch eine Pflichtschulung, die auch aufgefrischt werden soll regelmäßig, weil das Mitarbeitendengespräch für uns, das ist ja auch noch ein Thema, auf das wir sicherlich kommen, weil wir eine gewollt hohe Fluktuation im Wissenschaftsbereich haben, ist das Mitarbeitendengespräch mindestens einmal jährlich eben auch der Punkt, wo es nicht um die Projekte geht, über die ich natürlich sowieso permanent spreche, sondern um die mittel- und langfristige Entwicklung der Mitarbeitenden. Also was ist die Idee für eine Anschlusskarriere? Was kann man auch schon vorbereiten? Wo ist aber möglicherweise auch eine Mitarbeiterin, wo wir sehen, das ist ein Thema, da brauchen wir jetzt längerfristig oder dauerhaft diese Kompetenz, was bedeutet das eben auch für die Vertragsgestaltung der jeweiligen Mitarbeitenden? Darum ist es für uns so wichtig, da auch die Führungskräfte, die hier natürlich die Hauptakteure sind, mit den Mitarbeitenden das zu gestalten, da bestmöglich auch qualifiziert für zu haben. Darum legen wir da so viel Wert drauf. Ich sage immer, wir hegen und pflegen das Mitarbeitendengespräch als unseren Goldschatz. Das ist tatsächlich, das sage ich mit einem gewissen Stolz, bei uns auch sehr etabliert. Wir hatten in der Vergangenheit natürlich auch so Diskussionen, wie ist das überhaupt noch ein modernes Instrument? Und das kann doch nicht sein, dass man nur einmal im Jahr Feedback kriegt. ja, natürlich kann das nicht sein. Und bei uns sind auch Feedbacksysteme natürlich darüber hinaus sehr elaboriert. Aber das Mitarbeitendengespräch als Entwicklungsgespräch ist natürlich für eine Organisation wie uns, die so sehr spezifische Aspekte der Karriereentwicklung hat. Ein Großteil der Mitarbeitenden, die nur eine gewisse Zeit bei uns bleibt, die sehr spezifische Karriereinstrumente brauchen und auch bekommen, und ein Teil, der dauerhaft bei uns bleibt, die das auch bekommen, die aber, wo die Instrumente ganz anders aussehen, darum legen wir so viel Wert darauf. Also das ist eine neue Führungskraft, wird das sehr intensiv mitkriegen. Nicht selten ist die neue Führungskraft vorher auch Forscherin bei uns gewesen, kennt also diese ganzen Instrumente auch von der anderen Rolle her, aber da legen wir sehr viel Wert drauf. Dazu kommt aber auch hier, dass natürlich je nach Institutsgröße und Struktur, nach Institutsphase, nach strategischen Themen, die Führungskräfte als ManagerInnen des Instituts auch nochmal spezifisch gefragt sind. Darum matchen die Institute diese Grundlagenschulungen mit spezifischen eigenen Anforderungen, Tools, Workshops, manchmal auch Patensysteme, wenn jemand neu in der Rolle ist. Manchmal ist es ja auch eine klassische Nachfolge, dann gibt es auch quasi so eine Zeit lang ein Co-Laufen in den Rollen, um tatsächlich die Führungskraft sehr spezifisch darauf auch vorzubereiten, beziehungsweise im Tun zu unterstützen, worauf es jetzt ankommt. Ne, das kann eben sein, ein Institut, was gerade sich neu gegründet hat, weil ein Thema neu groß geworden ist, Wasserstofftechnologien, also das ist bei uns natürlich dann eben thematisch. Und dann ist in einem Institut, was in der Aufbauphase ist, natürlich anderes Management nötig als in einem Institut, wo es darum geht, mit Bestandskunden Themen neu zu entwickeln. Und das sind natürlich manageriale Anforderungen, die so spezifisch sind, dass wir die in einem Fraunhofer-Gesamtansatz nicht stimmig qualifizieren können. Darum diese Mischung.
Und wie ist es dann umgekehrt? Also Sie haben ja angesprochen, Führungskräfte machen diese mitarbeitenden Gespräche. Wenn ich jetzt eben als Anführungszeichen normaler Mitarbeitender, also nicht Führungskraft, mich an meine Führungskraft wende und dann merken wir, okay, ich sollte noch mal ein bisschen mehr im Bereich Kommunikation mich schulen oder ich brauche noch mehr so Projektmanagement-Skills, dann ist es in diesem Gespräch, kommt es dann raus, und wie gehe ich dann weiter vor? Also wende ich mich dann an so eine Lernplattform und schaue, welche möglichen Seminare, Schulungen für mich da in Frage kommen, oder wie genau läuft es dann ab?
Ja, genau. Also wir haben tatsächlich auch für die mitarbeitenden Gespräche in der Vorbereitung, aber auch in der Dokumentation einen elektronischen Workflow, der direkt mit unserer Lernplattform verknüpft ist. Das heißt, wir dokumentieren in dem mitarbeitenden Gespräch vor allen Dingen die vereinbarten Entwicklungsziele. Da geht es jetzt noch nicht konkret um Skills, sondern einfach um grundsätzliche Ziele. Ne? In welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich jetzt mich vertiefen in der Vorlaufforschung? Und da ist im nächsten Jahr das Ziel, Meilenstein in der Promotion erreichen oder in der Scientific Community XY mich zu positionieren. Das dokumentieren wir auch, und dann hängt quasi direkt dahinter, und dann kann ich ins LMS, also ins Lernmanagementsystem, zugreifen und schauen, welche Qualifizierungsmaßnahmen werden mir dazu empfohlen. Ich werde darin natürlich nicht jederzeit alles granular finden. Darum haben wir hier auch wiederum lokal die Möglichkeit, dann zu sagen, das brauche ich dazu. Das können die Mitarbeitenden auch in dieses Lernsystem eintragen, und die lokalen PersonalentwicklerInnen bekommen das dann und kreieren daraus dann maßgeschneiderte Maßnahmen fürs Institut.
Und ich würde gerne noch ein bisschen mich über die Lernformate unterhalten oder auch Methoden, die Sie da so anbieten. Sie haben vorhin auch schon mal einen Chatbot angesprochen. Ist denn zum Beispiel, also eins jetzt mal herausgegriffen, um zu gucken, wie innovativ sind Sie denn da so auch unterwegs? Wäre denn so ein KI-Chatbot für Coaching zum Beispiel bei Ihnen auch im Angebot? Oder was nutzen Sie denn so an Formaten?
Ja, wir setzen tatsächlich in der Personalentwicklung aktuell noch kein KI-Tool ein, um jetzt zum Beispiel so einen Personal Coach zu ersetzen. Wir schauen uns das an, wir experimentieren da auch ein bisschen mit. Da müssen wir natürlich auch schauen, was ist für uns stimmig und was können wir auch den Mitarbeitenden gut erläutern, weil die arbeiten ja natürlich irgendwie jeden Tag mit komplexen Systemen und dann irgendwie das nächste Technik-Tool auch noch dafür einsetzen. Das muss man natürlich gut gucken, ob das passt. Wir haben bei Fraunhofer tatsächlich im Sinne von Business Management ein eigenes KI-Tool, das nennen wir FH Genie. Das kann man nutzen, das ist eine Art von Chatbot, wo man sich eben auch Orientierung holen kann. Und das ist natürlich jetzt auch, um durch unsere verschiedenen Möglichkeiten der Personalentwicklung Orientierung zu bieten. dafür macht es aus meiner Sicht auch wirklich Sinn und das funktioniert auch, um jetzt zu sagen, ich kann mir damit auch erstmal selber klar machen, ist für mich ein Coaching das richtige Instrument oder möchte ich ein Training oder möchte ich mit meinem Kollegen zu einem Termin gehen, um im Zugucken zu lernen? Also diese Sortierung und Klärung, dafür funktioniert es gut. Einen klassischen Coach, wie wir das tatsächlich als Coaching, als Sparringpartner anbieten, haben wir noch nicht im Einsatz. Ich bin auch noch gar nicht sicher, ob das für uns das richtige Tool ist, aber wir schauen uns das an, weil das ist natürlich auch was Schönes bei uns. Die Begeisterung ist natürlich immer da, sich auch direkt mit der Technologie auseinanderzusetzen. Aber eben gleichzeitig muss man auch gut gucken, nicht, dass dann die Technologieverliebtheit dazu führt, dass man dann eigentlich gar nicht mehr über das eigentliche Thema spricht, weswegen man jetzt das Coaching machen wollte. Das ist so ein bisschen die Balance, die es zu halten gilt.
Und wie stark steigen Sie denn eigentlich ins Skill-Management ein? Also es gibt ja inzwischen Lernplattformen, die das mit einem Skill-Management verbinden, wo teilweise auch eine KI dahinter liegt, um tatsächlich alle Skills der Mitarbeitenden zu erfassen und zu sehen, wo vielleicht auch noch ein Stück weit Lücken sind. Erfassen Sie das denn so, ja, Fraunhofer-weit, oder ist das eher noch Zukunftsmusik?
Wir erfassen das nicht, und ob das Zukunftsmusik ist, wäre ich im Moment auch selber, würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, weil wir da aktuell einen Ansatz fahren, wo ich glaube, das ist ganz stimmig. Also verknüpft mit diesem Mitarbeitendengespräch. Sorry, aber es ist für uns so essentiell, dass das immer wieder kommen wir darauf zurück.
Das geht in Ordnung.
Ja, ich mache hier auch gerne Werbung für das Mitarbeitendengespräch. Liebe andere Firmen in der Welt, falls ihr das aktuell nicht macht. Ich glaube, das ist super. Und es bringt was. Also wir verknüpfen das damit und haben so eine zur Orientierung unser Kompetenzmodell sehr detailliert mit verschiedenen Basic Skills, wo wir sagen, das ist wichtig, dass es jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter bei Fraunhofer hat, eben um in der Welt der angewandten Forschung auch den eigenen Beitrag leisten zu können. Das hat viel auch mit Haltung und mit Grundmethodiken zu tun. Und dann haben wir eben da natürlich auch eine Ausdifferenzierung. Wir machen das im Rahmen der Mitarbeitendengespräche, so eine Selbsteinschätzung. Die Führungskraft schätzt dann auch die Mitarbeitenden ein, damit man eine gute Basis hat, in den Mitarbeitendengesprächen dann auch darüber zu sprechen. Das ist natürlich auch der Rahmen, auf dem wir unsere Angebote aufbauen. Diese Einschätzung dokumentieren und erfassen wir aber nicht. Das haben wir natürlich auch diskutiert. Unser aktueller Ansatz ist, wichtig ist, dass die Mitarbeitenden und die Führungskräfte darüber im Gespräch sind und sich dazu austauschen. Die Riesendatenmengen, die wir damit sammeln würden, bieten uns nach unserer eigenen Einschätzung im Moment nicht den entscheidenden Vorteil. Großes Prinzip im Datenschutz ist ja auch Datensparsamkeit. Darum gehen wir da so sukzessive vor und gucken uns das an. Und meine aktuelle Einschätzung ist, dass der entscheidende Punkt natürlich ist, dass die Mitarbeitenden selber, noch wichtiger als die Führungskräfte, sich Gedanken machen, was ist meine Aufgabe, was brauche ich dazu, was habe ich schon und was brauche ich aber noch? Was brauche ich möglicherweise an Klarheit noch in den Anforderungen, was brauche ich an Unterstützung von meiner Führungskraft? Wo merke ich aber auch, das ist so gar nicht meins? Wo möchte ich vielleicht auch dann erstmal mit meiner Führungskraft sprechen? Für mich wäre es besser, wenn ich woanders meinen Beitrag leiste, in einem anderen Aufgabenfeld, vielleicht in einer anderen Abteilung. Aber in der Regel sind es ja eher andere Detailaufgaben. Und dafür funktioniert es gut. Das setzt natürlich wieder die empowerten Mitarbeitenden voraus. Also hier berühren sich eben darum auch diese Ansätze mit unserem Führungsverständnis. Und das ist unser Tool im Skill Management.
Ich glaube, wir neigen uns langsam dem Ende des Gesprächs. Ich möchte nur eine Frage, die vorhin eigentlich noch besser reingepasst hätte, die ich jetzt aber doch noch loswerden möchte am Ende. Weil wissenschaftlichen Organisationen, also jetzt eben Universitäten und Hochschulen, wirft man ja häufig vor, dass eben der Professor, die Professorin, ja natürlich aufgrund ihrer wissenschaftlichen Expertise dorthin gelangt, wo sie gelangt ist, dann aber wenig Führungskompetenz in der Regel hat, die Führungsarbeit ja aber übernimmt. Wie ist das bei Ihnen, dass Sie diesen Automatismus aussetzen können, dass wenn jemand einen höheren wissenschaftlichen Grad erreicht, gleichzeitig auch in der Führungskarriere einen Schritt weiterkommt?
Also die Frage ist, wie wir sicherstellen, dass Sie die Kompetenzen auch haben.
Genau, und wie Sie gleichzeitig oder wie Sie es schaffen, dass da kein Automatismus dahinter liegt.
Ja, okay. Also tatsächlich sind die ProfessorInnen-Tätigkeiten nicht zwingend verknüpft mit Führungsrollen. Natürlich ist die Leitung eines Instituts in erster Linie eine Management- und Führungsrolle in der Regel an einen Universitätslehrstuhl. Also ist das in der Regel eine Personalunion. Aber es ist kein Automatismus, dass jemand, der einen Professorinnengrad erreicht, auch unbedingt Führungskraft ist. Wir haben auch Konstrukte, dass wir ProfessorInnen haben, die nicht Führungskräfte sind. wenn bei uns jemand Führungskraft wird, was wir eben ja hatten, haben wir natürlich zum ersten Auswahlkriterien, wer überhaupt diese Position bekommt, und Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen, damit dann eben genau auch Führung und auch die Management, also die unternehmerischen Anforderungen, die eben bei uns in der angewandten Forschung dahinter liegen, auch gut bedient werden können. Es ist kein Automatismus, man wird primär durch die wissenschaftliche Merits Positionsinhaberin und ist damit qua Amt auch Führungskraft. Diesen Automatismus gibt es tatsächlich bei uns nicht. Wir haben natürlich viele ProfessorInnen, die auch Führungskräfte sind, aber das sind quasi parallele Stränge, die kriterienbasiert ablaufen. Wir haben darum natürlich auch klassische Führungskräfteentwicklungsprogramme, die über mehrere Jahre laufen. Wir haben ganz, ganz ausgefeilte natürlich auch Auswahlverfahren für die Top-Führungskräfte. Führungsassessment Center, diese ganzen Instrumente setzen wir selbstverständlich auch ein, klar.
Dann würde ich jetzt eine letzte Rahmenfrage stellen, die vielleicht so ein bisschen zum Anfang passt und nochmal was aufgreift, was Sie vorher erwähnt haben. Sie hatten ja auch gesagt, Ihre Arbeit oder die Mitarbeitenden sind häufig immer für eine bestimmte Zeit bei Ihnen und Fluktuation ist auch in Ihrer DNA angelegt. Und da habe ich mich jetzt gefragt, wenn Sie eben berichten, wie viel Power Sie auch in Ihre Personalentwicklung setzen, wie viele Angebote es da gibt und gleichzeitig aber wissen, wir machen das und die Menschen bleiben vielleicht gar nicht eben alle bei uns, weil Unternehmen fördern ja auch Menschen, damit sie bei ihnen bleiben, was voranbringen und langfristig irgendwie im Unternehmen wirken können. Was ist sozusagen Ihr Ansporn, den Menschen auch für diese Teilabschnitte so viel mitzugeben?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist tatsächlich, geht ja in den Kern unseres Konstrukts bei Fraunhofer und auch in unseren Auftrag. Wir sind ja eine auch mit öffentlichen Mitteln teilfinanzierte Organisation, die einen klaren Auftrag auch im deutschen Wissenschafts- und Innovationssystem hat. Und ein wesentlicher Auftrag ist für uns, dass wir Forschungsergebnisse in die Wirtschaft transferieren, auch durch Köpfe. Also der Auftrag Transfer durch Köpfe ist tatsächlich ein klarer, massiver Auftrag für uns. Wie Sie schon richtig sagen, auch ganz wichtig, nicht alle Mitarbeitenden. Aber natürlich ist es in der Logik einer Forschungsorganisation wie unserer, die Dinge beforscht und dann in den Markt bringt, dass dann manch oder nicht selten auch das Thema damit für uns kein Fraunhofer-Thema mehr ist. Und dann kommt das nächste nach. Aber dann gehen natürlich auch die ExpertInnen mit dem Thema in die nächste Phase. Sie kennen wahrscheinlich das Modell des Technology Readiness Levels, ne? Also von der ersten Idee bis zur Anwendungsreife. Und die Anwendung passiert natürlich dann nicht bei Fraunhofer und auch die ersten Dinge passieren nicht bei Fraunhofer, aber die Beforschung für die Anwendung und dann gründen MitarbeiterInnen eigene Firmen mit der Idee, gehen zu Wirtschaftskooperationspartnern. Also von daher ist das genau auch eine Art von nochmal weiterer Ausbildung, die wir da machen, damit dann in der Regel ja vor allen Dingen Mittelständler in Deutschland und Europa eben auch das Personal haben, um mit diesen Ideen dann entsprechende wirtschaftliche Durchbrüche auch zu ermöglichen. Also es ist unser Auftrag bis zum letzten Tag der Mitarbeitendenschaft bei Fraunhofer, die KollegInnen auch zu qualifizieren, um eben bestmöglich sicherzustellen, dass dieses angewandte Wissen auch angewandt werden kann.
Dann würde ich sagen, schließen wir ab mit unserer Abschlussfrage, die insofern noch eine kleine Challenge für Sie beinhaltet, weil sie nur in 2 bis 3, vielleicht 4 Sätzen beantwortet werden soll als Abschlussstatement. Und ich habe die Frage jetzt so mal so ein bisschen zugespitzt. Sie wäre für Sie, wie lernen denn ProfessorInnen und was kann die Personalentwicklung denen denn tatsächlich überhaupt noch beibringen?
ProfessorInnen lernen wie andere Menschen auch. Das kann ich ganz klar sagen. Wie wir alle lernen wir natürlich daran, dass wir zunächst uns klar machen, was ist denn das Zielbild, was ist vielleicht auch der Drückepunkt, was möchte ich verändern? Und dann mache ich mir Gedanken, was kann ich schon, was brauche ich noch? Und bei der Frage des Lernens ist natürlich, möchte ich das durch Erfahrung lernen? Möchte ich mich auf ein Thema einlassen, ein Projekt übernehmen, vielleicht auch mal einen Perspektivwechsel einnehmen? Oder ist es etwas, was ich durch Training, durch Beratung oder vielleicht auch mal durch Anlesen mir aneignen möchte?
Super. Würde ich sagen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die Einblicke, die Sie uns in Ihrer Arbeit gegeben haben.
Ja, vielen Dank.
Gerne, war mir ein Vergnügen.
Also ich muss sagen, ich bin total froh, dass wir diesen Seitenblick in Anführungszeichen gewagt haben, der eben nochmal eine andere Seite von Personalentwicklung zeigt, als wir eben die Rahmenbedingungen in der Privatwirtschaft kennen, weil es eben schon bei der Fraunhofer Gesellschaft Besonderheiten gibt, diese gewollt hohe Fluktuation, eben andere Möglichkeiten und diese intrinsisch festgelegte DNA zum Lernen.
Ja, und genauso, dass man ja auch in der Führungsarbeit noch einiges tun kann, also in der Führungskräfteentwicklung. Das ist natürlich wie in der Privatwirtschaft. Aber ich muss auch sagen, ich wollte unbedingt diese Frage stellen, wie Sie das denn machen. Weil man ja eben Hochschulen immer vorwirft, dass da so ein Automatismus dahinter liegt zwischen Führung und Abschluss. Ja, da musste ich Sie einfach nochmal drauf ansprechen. Insofern war es auch interessant, dass Sie von sich aus ja viel dazu gesagt hat, aber ich musste Sie auch nochmal drauf stoßen.
Ja, und dann würde ich sagen, jetzt ist Zeit für unsere Checkout-Frage.
Checkout.
Was hat dich heute fasziniert?
Mich hat fasziniert, dass ich finde, Antje Kückemanns lebt in so einer Art Schlaraffenland für die Personalentwicklung. Also ich meine, wo hat man das denn, dass alle so mega motiviert sind, sich dazu zu lernen und halt auch über ihre Forschungsexpertise hinaus sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Das kam total rüber, fand ich, dass die ganzen Mitarbeiter das total intus haben. Und auch, dass sie evidenzbasiert arbeiten, weil sie einfach mit dem Institut für angewandte Forschung ja die neuesten Forschungsergebnisse im Bereich Arbeit auch haben und die dann direkt wieder anwenden können. Das ist doch eigentlich also beste Voraussetzung für eine Personalentwicklung.
Das finde ich auch spannend. Oder eben auch bewusst dann Projekte anstoßen können, weil sie sagen, wir hätten gerne eben Forschungsergebnisse zum Thema, wie funktioniert New Work, damit wir selbst wissen, wie wir es ausrichten können. Also da gehe ich total mit. Und mich treibt immer noch diese Sache um, dass sie so eine bewusst gewollte Fluktuation haben. Das heißt, sie wissen, wir investieren viel in diese jungen Talente und am Ende bleiben die uns sozusagen nicht, also manche natürlich schon, sondern wir wollen ja auch, dass sie das Wissen dann wieder in die Wirtschaft transferieren. Also sowas leicht Selbstloses dafür, dass eben auch die Forschung nach außen geht und so der Gesamtstandort, Wirtschaftsstandort nach vorne kommt, das finde ich auch total spannend.
Ja, es ist halt gelebter Wissenstransfer tatsächlich in die Wirtschaft hinein, aus der Forschung in die Wirtschaft hinein, was ja vielen Unternehmen intern auch noch nicht so ganz gelingt, dass der Wissenstransfer da funktioniert.
Insofern haben wir, glaube ich, ziemlich viele spannende Einblicke in diese etwas andere Welt bekommen. Wenn ihr noch ein bisschen neues Wissen haben wollt, dann könnt ihr uns weiter folgen, unser Magazin reinlesen, unser Online-Portal besuchen, auf LinkedIn vorbeischauen. Da teilen wir gerne, was wir aus der Wissenschaft mitbekommen oder aus Praxiseinblicken.
Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder mit unserem nächsten Podcast Neues Lernen.
Bis dahin. Grüße.
Tschüss. Tschüss.
Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.